Hört ihr mich jetzt?
Ja.
Super.
Da hat sich was getan.
Guten Morgen, ja. Ich bin, was diese technischen Dinge betrifft, furchtbar vergesslich. Ich vergesse das immer von jedem Podcast zum nächsten, wo ich da genau einschalten muss. Also guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sonntag, 28. August 2022. Willkommen bei Indubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. In 8 Tagen ist der 5. September. An dem Tag wird es genau 50 Jahre her sein, dass Terroristen der Gruppe Schwarzer September in das Olympische Dorf in München eindrangen und 11 Mitglieder der israelischen Delegation als Geisel nahmen und später ermordeten. In Deutschland wird daher eine offizielle Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Terroranschlags stattfinden. Die Familien der Opfer wollen dieser Gedenkfeier jedoch fernbleiben. In einem Brief, den die Witwen der ermordeten israelischen Athleten an den Ministerpräsidenten Bayerns Markus Söder geschickt haben, erklären die Witwen: 50 Jahre Schmähung, Lügen, Erniedrigung und Abweisung durch die deutsche Regierung und insbesondere bayerische Behörden sind mehr als genug für uns. Ich möchte diesen Brief zum Anlass nehmen, um heute mit meinen 2 Gästen über den deutschen Umgang mit dem Terrorismus zu sprechen und darüber, wie Deutschland mit den Opfern und den Hinterbliebenen umgeht. Aus Israel zugeschaltet ist der Schriftsteller und Journalist Chaim Noll. Und aus Berlin zugeschaltet ist Astrid Passin. Sie ist die Sprecherin der Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin vom 19. Dezember 2016. Vielen Dank, dass Sie heute da sind.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Passin, meine erste Frage möchte ich an Sie richten, da der Terroranschlag, der Ihr Leben komplett verändert hat, in meine eigene Lebensspanne fällt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wo ich war, als ich von dem Anschlag erfuhr. 8 Monate nach dem Anschlag, im August 2017, war ich das erste Mal an dem Ort, wo der Anschlag stattgefunden hatte. Und damals stand auf dem Breitscheidplatz eine provisorische Gedenkstätte, auf der 12 Landesflaggen zu sehen waren. Eine Landesflagge für jedes Opfer des Anschlags. Allerdings waren auf der israelischen, der polnischen, der tschechischen und der italienischen Flagge jeweils der Name und ein Bild des Opfers zu sehen. Alle deutschen Fahnen hatten kein Gesicht und nur auf einer deutschen Fahne stand ein Name. Und auch der Name ihres Vaters, Klaus Jakob, war nicht zu sehen. Dafür hatte irgendein Passant auf die Metallhalterung der Gedenkstätte geschrieben: Gebt den Opfern ein Gesicht, nicht den Tätern. Damals wurde mir klar, dass es offenkundig in den verschiedenen Ländern einen unterschiedlichen Umgang mit dem Trauern und mit dem Gedenken gibt. Frau Passin, wie haben Sie ganz persönlich die Zeit nach dem Anschlag erlebt?
Ja, also zunächst erstmal danke, dass ich zu dem Thema hier heute sprechen kann und auch meine Sicht der Dinge vortragen kann. Dazu gehört auch in erster Linie die Tatsache, dass es auch oft missverstanden wird, was die Namensgebung bzw. auch die Namensnennung betrifft. Diese provisorische Gedenkstätte, wenn man die dann so nennen mag, war ja ein Provisorium, was halt von der Öffentlichkeit dort an verschiedenen Stellen am Breitscheidplatz eingerichtet wurde mit ihren Kerzen, mit ihren Blumen und mit ihren Worten, die sie quasi an uns richteten, die wir beginnend ja überhaupt nicht so wahrgenommen haben. Also man ist ja in einem Hongkong, man lebt isoliert, man möchte im Prinzip diese Tatsache von sich fernhalten, weil man einfach noch zu sehr mit der Tatsache beschäftigt ist, was eigentlich passiert ist. Man kann es einfach nicht begreifen. Es ist ein Terroranschlag, der so einen massiven Einschlag in das persönliche Leben hat, dass man sich erstmal von allem fernhalten möchte. Und so auch in diesem Fall geschehen, was unsere Angehörigen betraf, dass wir uns zurücknehmen wollten, ganz bewusst, und nicht die Namen in der Öffentlichkeit haben wollten. Man muss sich vorstellen, das ist eine ganz private Angelegenheit und wenn man in dieses System hereinkommt, unbewusst in einen Terroranschlag, hat es eine Dimension, die so eine große Tragweite nach sich bringt und man dieses Entgegenkommen des Staates zunächst nicht verspürt, dass man natürlich auch enttäuscht ist und dass man aber auf der anderen Seite auch noch beschäftigt ist mit allen behördlichen Dingen, die daran hängen, erstmal auch nicht nur diesen Tod zu begreifen, sondern auch anzunehmen und natürlich auch damit umzugehen und abzuwickeln, was die persönlichen Dinge betrifft. Das ist ein langer Prozess, der ist halt natürlich auch bei jedem anders, weil es anders empfunden wird und natürlich auch jeder das Recht hat, das selbst zu entscheiden. Also es war in dem Fall unsere Entscheidung, das nicht zu nennen und auch nicht in die Öffentlichkeit zu bringen, weil man seine Angehörigen auch nicht in dem Moment so in der Öffentlichkeit sehen möchte. Das ist ein Schritt, der braucht, wie gesagt, Zeit. Das kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen, der auch mit Scheiben da mit beteiligt ist in einer Situation, die man nicht bewerten kann am Anfang, die also Ursprünge hat und eine Geschichte, die man erst nach und nach entdeckt und natürlich auch erst auf Spurensuche ist, womit das eigentlich alles zusammenhängt. Und dass die Namen der anderen dort sichtbar wohnen, das lag nicht in unserer Hand, das war auch nicht unsere Entscheidung. Wir haben für uns einen Zeitpunkt gefunden, in dem wir erstmal nur in unserem Kreis, in unserem Rahmen damals nach einem halben Jahr die Möglichkeit bekommen haben, in Brandenburg für uns eine eigene Trauerfeier privat umzusetzen und auch mit der Nennung unserer Namen. Damit war sozusagen für uns alle so ein Schritt getan, dass wir sagen, gut, jetzt sind wir alle dazu bereit und wir können jetzt anders damit umgehen. Und im Laufe des Jahres wurde dann natürlich von unserer Seite der Wunsch immer stärker, dass man an Ort und Stelle, das ist ja nun mal ein Tatort gewesen, auch eine Gedenkstelle umsetzt. Und das natürlich in einem Zeitrahmen mit dem ersten Jahrestag vielleicht jetzt im Nachgang auch zu schnell vorgegriffen, aber durch Nachdruck und mit viel Hilfestellung unsererseits und auch Bemühungen hat man das insgesamt umsetzen können, was natürlich im Vergleich zu anderen Fällen ein Novum darstellt, weil das vorher, glaube ich, nie so in der Form machbar wurde, weil sich ja Deutschland da immer sehr schwer tut und sehr schwerfällig ist. Aber es ist umgesetzt worden.
Chaim, du lebst in Israel und in Israel gehört der Terror leider zum Alltag. Anschläge passieren dort immer wieder. Wie geht also Israel mit dem Terror und vor allem mit der Trauer um?
Es ist eigentlich das genaue Gegenteil von den Verdrängungsversuchen in Deutschland. Hier werden die Namen und Gesichter der Terroropfer sofort nach dem Anschlag gezeigt und bekannt gegeben. Den Familien gilt das landesweite Mitgefühl, landesweite Solidarität. Ich habe das zum ersten Mal thematisiert bei dem Mord eines kleinen Jungen auf dem Frankfurter Hauptbahnhof durch einen Somalier, glaube ich, der ihn vom Bahnsteig gestoßen hat, dass man den Namen dieses Kindes nicht bekannt gegeben hat unter der Berufung auf Pietät und Schonung der Familie. Hier in Israel geht man mit der Sache genau umgekehrt um. Das heißt, man gibt den Namen bekannt, weil wir alle wissen, dass Erinnerung an Fakten, Namen, Daten gebunden ist, dass wir in der Geschichte alles vergessen, was nicht präzise festgelegt ist. Und wenn wir keine Namen haben, können wir uns an die Person auch nicht erinnern. Also ist das genau das gegenteilige Konzept von dem, was man in Deutschland versucht.
Frau Passin, Herr Noll hat das Thema Mitgefühl angesprochen und Empathie. Und ich weiß, dass hier in Deutschland ganz besonders Sie sich dafür stark gemacht haben, dass die Hinterbliebenen ein Gefühl von Solidarität verspüren. Sie haben von sich aus mit den Hinterbliebenen gesprochen, haben mit ihnen Kontakt aufgenommen. Und das alles war für Sie gewiss eine sehr schwere Arbeit, weil Sie ja persönlich betroffen sind. Und daher meine Frage an Sie, woher kommt diese Stärke bei Ihnen?
Ja, die Frage bekomme ich sehr oft gestellt, woher man die eigene Kraft nimmt, dann sich noch für andere einzusetzen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit charakterbedingt oder von den Genen her, dass man auch einen starken Charakter hat und dass man mit bestimmten Dingen einfach auch durch den eigenen Lebensweg anders umgehen kann. Aber auch bedingt der Situation, in der andere gesundheitlich eingeschränkt wurden, eben durch diesen Terroranschlag oder auch nicht die Kraft haben oder auch so viel Verlust erlitten haben körperlich, dass sie gar nicht dazu in der Lage sind. Und wenn man der Meinung ist und auch die Überzeugung, dass man damit auch was bewirken kann, gerade wenn man sich zusammenbindet, habe ich mir das Weihnachten 2016 eigentlich mit dem Blick in die Augen der anderen Betroffenen sofort, war für mich eigentlich klar, wir können es nur zusammen schaffen und wir können nur gemeinsam durch diese Strecke gehen, die uns persönlich so trifft und die uns auch so wehtut und die so schmerzhaft ist, dass es uns damit ein Stück weit auch Erleichterung verschafft. Und damit war mir eigentlich klar, dass man das auch nutzen kann, um eben gewisse Dinge auch an die Öffentlichkeit zu bringen, aber auch gezielt, weil man da natürlich einen gesamten Rahmen und eine gute Meinung abbilden kann, die uns alle gleichermaßen betrifft und die man auch abstimmen kann. Somit war das für uns eigentlich dann eine gute Methode und eine gute Möglichkeit, eben genau unsere Wünsche und unsere Anforderungen auch nach außen zu bringen und damit natürlich auch der Öffentlichkeit zu sagen, so und so stellen wir uns das vor und so wünschen wir uns das für uns. Und damit waren wir sehr einheitlich und auch sehr stark. Das hat auch eine gute Wirkung erzielt. Und Terrorismus hat auch hier in Deutschland eine lange Geschichte. Wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, dass wir nicht die Ersten sind, dass wir nicht die Letzten waren und dass es in Zukunft sicherlich auch noch so darstellen wird, dass wir leider mit mehreren solcher Gewalttaten rechnen müssen. Das ist leider dieser Zeit geschuldet. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich diesem Thema auch annimmt. Natürlich waren wir verwundert über diese anfängliche Zurückhaltung und auch verstört, warum die Regierung und der Staat da so vorsichtig, will ich es mal nennen, und sehr zurückhaltend damit umgegangen ist und uns eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen hat. Irgendwann habe ich das dann mal so nachgeforscht und mitbekommen, dass das aus psychotraumatologischen, den Begriff, den finde ich schon sehr verstörend, davon abgesehen hat, uns auch in bestimmte Besprechungen mit einzubeziehen, was dann aber mit Nachdruck von uns verneint wurde und gesagt hat, gerade dieses Miteinanderfinden nach Möglichkeiten ist die beste Möglichkeit, um das eben auch den Ansprüchen der Angehörigen und auch weiteren Betroffenen gerecht werden zu können. Und das geht eben nur miteinander. Das teilt sich ja in drei Bereiche auf. Man hat also diesen Kreis der Geschädigten, der Betroffenen, der Angehörigen, Hinterbliebenen und Verletzten. Und das insgesamt ist schon ein riesen Personenkreis, den man gar nicht so im Blick hat, weil man immer erst die Zahl der Todesopfer sieht und denkt, gut, die und die Zahl, das ist überschaubar, aber das hat einen ganz anderen Rahmen, den man dann auch oft vergisst. Der zweite Bereich ist dann die Gesellschaft, die natürlich auch ein öffentliches Interesse daran hat, zu wissen, was ist da passiert, wie geht es uns und welche Vorstellung haben wir. Und der dritte Bereich ist die Politik, die natürlich auch einen ganz großen Einfluss letztendlich hat und alle möchte man in irgendeiner Form bedienen und gerecht werden. Das zusammen ist eben diese Aufgabe, der wir uns stellen und auch stellen wollen und in meinem Fall auch gemeinsam versuchen will, da viel auf den Weg zu bringen, dass sich das einfach verändert. Und es hat sich viel verändert, Gott sei Dank. Und zum Glück ist in vielen Bereichen gerade durch diese Arbeit sehr viel angestoßen worden und umgesetzt worden. Und man muss auch berücksichtigen und auch mal für gut heißen, auch wenn die Kritik an dem, wie es lief, berechtigt war und auch wenn es Fehler gab, die passiert sind, ist es natürlich fatal, wenn man dann auf der anderen Seite von Fällen wie das München Oktoberfest oder eben auch jetzt diese offizielle Gedenkfeier nach so einer Zeit dann immer wieder Stimmen laut werden lässt und man mitbekommt, dass immer wieder die gleichen Fehler gemacht worden sind. Und ich hoffe, dass sich das für die Zukunft einfach ändern wird.
Chaim, zu dem Münchner Olympia-Attentat soll ein neues Gremium gegründet werden. Es soll den Namen tragen, Neubewertung des Umgangs mit den Ereignissen. Die Aufgabe des Gremiums soll es sein, die Verantwortung des deutschen Staates an dem Anschlag zu bewerten. Die Olympischen Spiele fanden damals in einem Jahr statt, in dem die RAF während der sogenannten Mai-Offensive bereits 6 Sprengstoffanschläge verübt hatte. 4 Menschen waren dabei ermordet worden. Der Terror war somit Teil der westdeutschen Wirklichkeit. Und eigentlich hätten die deutschen Sicherheitsbehörden auf einen Anschlag vorbereitet sein müssen, aber sie waren unfassbar unvorbereitet. Und dann muss ich wieder an den Tag im August 2017 denken, als ich an der Gedenkstätte auf dem Breitscheidplatz in Berlin war. Dort stand nämlich auf dem Erinnerungsplakat mit den Landesflaggen: Wir trauern um die 12 Toten des islamistischen Terroranschlags vom 19.12.2016 am Berliner Breitscheidplatz. Allerdings hatte jemand mit einem dicken schwarzen Edding das Wort islamistisch auf dem Plakat durchgestrichen. Und da stellt sich mir die Frage: Hat die deutsche Unfähigkeit im Umgang mit dem Terror vielleicht damit zu tun, dass man sich der reellen Gefahr nicht stellen möchte, dass man die Gefahr verdrängen möchte, also damals die Gefahr durch die RAF und heute die Gefahr durch den islamischen Terror?
Ja, es ist eine seltsame Erscheinung im deutschen Gemütszustand überhaupt, dass man dazu neigt, Gefahren möglichst lange zu ignorieren, zu verleugnen und wenn dann etwas Unerfreuliches stattgefunden hat, es nachträglich auch noch zu verdrängen. Also die Bereitschaft, sich einer unangenehmen Wahrheit zu stellen, das muss ich mal grundsätzlich sagen, ist in Deutschland sehr, sehr gering ausgeprägt, verglichen mit anderen Ländern. Man kann einfach nicht damit umgehen, dass die Realität anders ist als das, was man sich wünscht, dass Dinge geschehen, mit denen man nicht gerechnet hat, dass unangenehme Entwicklungen stattgefunden haben. Das sind alles Dinge, die man immer versucht, in Deutschland zu umgehen. Und so ist es auch mit dem islamischen Terror, der ja auch schon in Wirklichkeit eine lange Vorgeschichte in Deutschland hat. Und da hätte natürlich Deutschland sich längst vorbereiten und darauf einstellen können. Aber die Gesamthaltung ist eben die, dass man das möglichst lange solche Probleme aufschiebt. Und deshalb ist Deutschland in meinen Augen eins der unsichersten Länder heutzutage, eins der schlechtest vorbereiteten Länder auf solche Ereignisse, immer noch. Und das war auch das Problem am 5. September 1972, war das unglaublich dilettantische Vorgehen der bayerischen Polizei. Wenn man die Unterlagen heute liest, ist unglaublich, wie wenig man umzugehen wusste mit der Situation. Die Toten wären wahrscheinlich zu vermeiden gewesen. Es war ja dann bei dieser Schießerei auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck sind ja die meisten umgekommen. Das zeugte auch von einer totalen Unfähigkeit der deutschen Sicherheitsbehörden. Und ich weiß nicht, ob das bis heute wirklich grundsätzlich besser geworden ist.
Reim, der Mossad hatte ja damals den westdeutschen Behörden Hilfe angeboten, aber die Hilfe war ausgeschlagen worden. Der damalige Mossad-Chef Zvi Zamir hatte später in einem Interview mit der New York Times gesagt, die Deutschen hätten nicht die geringsten Anstrengungen unternommen und wären nicht das geringste Risiko eingegangen, um zu versuchen, Menschenleben zu retten.
Ja, ich weiß das auch aus den Erinnerungen von Samir, dass er das immer betont hat, sie hätten angeboten, ein Spezialkommando des Mossad zu schicken. Und das ist von der deutschen Polizei, vom deutschen Innenministerium abgelehnt worden. Ich erkläre es mir damit, dass zu dem damaligen Zeitpunkt die deutsch-israelischen Beziehungen im Grunde noch nicht wirklich existierten. Man hatte zwar diplomatische Beziehungen aufgenommen, aber es herrschte noch sehr großes gegenseitiges Misstrauen. Das wäre vielleicht heute anders. Also inzwischen ist doch durch sehr viel Kooperation zwischen Israel und Deutschland auf allen möglichen Gebieten dieses Misstrauen, was 72 noch herrschte, das eben so weit ging, dass man eine Hilfe des Mossad ausgeschlagen hat. Aus Misstrauen, würde ich sagen, aus der Furcht, der Mossad könnte dann Einblicke nehmen oder was weiß ich. Also das wäre vielleicht heute nicht mehr so schlimm. Heute wäre man eher zur Kooperation bereit, aber es kostet immer noch Widerstände. Also die anti-israelische Haltung in Deutschland insgesamt ist sehr groß. Es gibt zwar sehr viele Israel-Fans, vielleicht mehr als in anderen Ländern, aber die Mehrheit der, also gerade in den linken Parteien, der Anhänger dieser Parteien ist eher anti-israelisch eingestellt. Und Politiker auch heute, Scholz oder Habeck, die versuchen jetzt in dieser Notlage, in der Deutschland ist, mit Israel zu kooperieren, müssen immer in den eigenen Parteien große Widerstände überwinden. Das ist immer noch so.
Frau Passin, wenn man etwas lernen möchte, wenn man neue Fähigkeiten entwickeln möchte, dann ist es wichtig, sich mit den eigenen Fehlern auseinanderzusetzen. Und deswegen, Frau Passin, wenn ich Sie jetzt frage, wie Sie die ersten Wochen nach dem Anschlag erlebt haben, dann geht es mir dabei nicht darum, die deutschen Behörden schlecht zu machen. Nein, es geht mir darum, aus den Fehlern zu lernen. Und deswegen an Sie die Frage, wie waren für Sie die ersten Stunden und Tage nach dem Anschlag? Welche Hilfe wurde Ihnen angeboten und welche Fehler wurden gemacht?
Bei mir hat sich das so dargestellt, dass ich das an dem gleichen Tag aus der Presse erfahren habe, was überhaupt passiert ist in Berlin. Und ich wusste, oh mein Gott, jetzt ist es da. Der Terrorismus hat uns in Berlin mitten ins Herz getroffen. Das ist nicht mehr im Ausland, das ist nicht mehr in Europa. Es ist bei uns vor der Tür. Und ich habe natürlich mit gar keinem Gedanken damit gerechnet, dass ich in irgendeiner Form da im Zusammenhang stehen könnte. Erst am nächsten Tag, als ich den Anruf bekam von der Partnerin meines Papas und sie mir übermittelt hat, dass er dabei war und sie dann mir mit Sicherheit da auch übermitteln konnte, dass er es eben nicht geschafft hat. Das ist ein Wunderpunkt, wo ich jetzt nicht noch intensiver darauf eingehen möchte. Fakt ist, dass ich die hundertprozentige Bestätigung, dass er dabei war, erst 3 Tage später erhalten habe. Was dazu führt, dass man mit sich in einem totalen Konflikt gerät. Also man hat immer noch wieder die Hoffnung, vielleicht kann es ja doch sein, dass er nicht dabei war. Vielleicht gibt es ja irgendeine Hoffnung und eine Möglichkeit, dass er es geschafft hat, aber die Kommunikation hat da überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, man war eigentlich immer nur auf diese Hotline angewiesen, die dort geschaltet wurde. Und da haben sich halt sehr, sehr viele bemüht, Informationen und Hinweise zu geben. Auch wir haben da versucht, unsere Fragen zu stellen. Und man hat da natürlich in Verbindung mit dem BKA versucht, uns einen Kontakt zu vermitteln, der dann auf Suche war, beziehungsweise an dem Donnerstag mir am Abend die Mitteilung überbracht hat, dass es mich halt getroffen hat und dass mein Papa dabei war. Die nächsten Tage haben sich dann natürlich sehr schwermütig angefühlt und man ist mit sich eigentlich so beschäftigt und in dieser Trauerphase, in der man auch eigentlich seine Ruhe haben möchte und überhaupt nicht versteht, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und von Terrorismus war ja in der Form nie zu denken. Und jetzt steckt man da mittendrin. Wie gehe ich damit um? Was mache ich jetzt damit? Welche Schritte mache ich? Und da ist man natürlich auf Hilfe von außen angewiesen, weil man es überhaupt nicht sortiert bekommt. Und dann natürlich auch so einen eigenen Schutzmechanismus entwickelt, was, glaube ich, auch jeder nachvollziehen kann. Und im Laufe der Zeit hat man natürlich immer wieder gehofft, dass da eine Rückmeldung kommt seitens des Bürgermeisters oder seitens des Bundespräsidenten oder irgendeiner anderen Behörde. Schlussendlich war der erste Brief, der kam von Herrn Maas, dem damaligen Außenminister, der kondolierte und nach 3 Monaten kam dann der Trauerbrief von Herrn Müller, dem damaligen Bürgermeister von Berlin. Und da ist man natürlich enorm enttäuscht, warum es so lange braucht, bis man so eine Nachricht bekommt und warum es so lange braucht, um ein Mitgefühl den Angehörigen auszusprechen. Und ich weiß, dass es eben mit Israel und Italien und in Polen anders lief und man sich da natürlich sofort gefragt hat, warum? Warum ist man hier nicht in der Lage gewesen, das anders zu gestalten und anders zu regeln? Warum ist man da so vorsichtig und warum kann man da nicht anders agieren? Das sind natürlich Dinge, die wir im Nachgang erst für uns so schlüssig machen konnten, auch mit dem Erfahrungsaustausch der israelischen Familie, die auch auf unserer Seite getroffen wurde, die für uns ein ganz entscheidender Punkt war, um auch voneinander zu lernen und auch zu wissen, wie es in Israel funktioniert, wie die Mechanismen greifen und was auch greifen muss, um eben auch die ersten Wochen abzufangen und auch beizustehen und eben auch so eine Art Mitgefühl zu übermitteln, ganz persönlich, weil es unheimlich hilft, damit auch umzugehen und weil es eben so schwerwiegend ist, auch ganz elementar ist und wir da auch so einen großen Wert drauf legen. Was er neu jetzt wiedergab, entspricht auch dem, was ich erfahren habe von israelischer Seite Und das haben wir halt immer wieder zum Anlass genommen, um beispielhaft eben auch die Dinge zu benennen, wie man es machen kann und wie man es auch umsetzen könnte hier in Deutschland. Aber man vertraut wahrscheinlich immer wieder seinen eigenen Experten, Umfragen, Erfahrungen und will es alles neu erfinden, was natürlich vom Grund her nicht gut ist, weil man wirklich von den Erfahrungen anderer lernen sollte. Und in diesem Prozess haben wir uns jetzt eben die letzten Jahre befunden und damit ist eine Menge entwickelt worden, aber nach wie vor merkt man eben auch nachfolgend, dass viele Dinge einfach nicht gut laufen. Was die Sicherheitsarchitektur betrifft, sind ja natürlich auch in unserem Fall sehr schwerwiegende Fehler passiert. Nach wie vor sind Dinge dort gelaufen, wo man sich wirklich fragt, wie konnte das passieren? Wie ist es zu diesem Anschlag überhaupt gekommen? Welche Kanäle haben da nicht funktioniert? Und man ist natürlich darum bemüht, gerade als Angehöriger viel nachzufragen und zu wissen und aufzuarbeiten. Das hat natürlich nochmal eine andere Ebene als bei denen, die verletzt worden sind und die gesundheitlich ebenso benachteiligt sind, dass deren Gesundheit natürlich in erster Stelle steht und sie natürlich darum bemüht sind, wieder ins Leben, wenn man es überhaupt so nennen kann, in irgendeiner Form wieder zurückzukehren, was natürlich ein ganz, ganz schweres Unterfangen ist und auch ein Prozess, bei dem man wirklich nur unterstützen kann und muss, was dann auch so meine Intention war, gerade für die, die sich da so eingesetzt haben und die sich darum bemüht haben, andere zu retten und zu helfen, im Nachgang zu unterstützen und deren halt wirklich jegliche Mithilfe und Engagement teilwerden zu lassen, die sie auch benötigen. Und deswegen bin ich da auch so engagiert und auch behilflich, weil ich die Möglichkeit habe und weil ich es machen konnte, weil ich auch die Unterstützung von meiner Familie hier hatte, um das auch umzusetzen.
Und dafür, Frau Pasin, für Ihre Taten und für Ihre Hilfe möchte ich Ihnen ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Für mich sind Sie wirklich eine Heldin.
Oh, vielen, vielen Dank.
Chaim, Deutschland ist ja ganz besonders stolz auf seine Vergangenheitsbewältigung, also wenn es um den Holocaust geht. Da ist Deutschland ja quasi Gedenkweltmeister. Und deshalb wundere ich mich ein wenig, dass es ausgerechnet in Deutschland, 50 Jahre nachdem im Jahr 1972 wieder jüdisches Leben auf deutschem Boden vernichtet wurde, es immer noch keine angemessene Auseinandersetzung mit diesem Anschlag gibt. Wie erklärst du dir diese Unfähigkeit zu gedenken?
Ja, man hat einfach immer noch ein Problem mit den lebendigen Juden. Das sind die Juden in Israel. Und da fällt das Gedenken dann sehr schwer. Und toten Juden in Deutschland, derer gedenkt man sehr gern und sehr oft. Das ist natürlich ein irgendwo schizophrener Ansatz und zeugt zumindest von großer Heuchelei. Ich muss sagen, dass mir die deutsche Holocaust-Gedenkkultur als Israeli inzwischen auf die Nerven geht. Sie hat keine Wirkung auf das Verhältnis zu Israel. Das ist nach wie vor dürftig. Also ich muss sagen, trotz aller Bemühungen und obwohl die jetzige Regierung auch in ihrer Notlage versucht, mit Israel zu kooperieren, das ist kein besonders gutes Verhältnis, trotz aller gegenteiligen Erklärungen. Das müsste sehr viel besser werden, wenn man bedenkt, was Deutsche und Juden für eine gemeinsame Geschichte haben. Ich spreche jetzt nicht nur vom tragischen Abschluss. Es gab ja auch vorher eine gemeinsame Geschichte, die mehr oder weniger positiv war. In den letzten Jahrzehnten dann sogar sehr positiv. Eine weitgehende Assimilation und Akkulturierung der Juden in Deutschland mit großem, bis heute wirksamen Effekt auf die deutsche Kultur, die deutsche Wissenschaft und so weiter. Also diese beiden Völker haben eigentlich sehr viel miteinander zu tun, aber man gedenkt immer nur der Toten. Mit den heute lebendigen Juden in Israel will man nach wie vor, da hat man nach wie vor große Probleme. Und deswegen taugt auch diese ganze Erinnerungskultur nicht viel. Das wird auch dieses Jahr wieder sein und da wird dann Olaf Scholz, der gerade gekniffen hat, als sich der alte, greise Palästinenserführer, der schon halb senile Abbas im Bundeskanzleramt daneben benommen hat und er hätte sprechen müssen, der wird dann wieder wohlfeile Worte sprechen auf den Holocaust-Gedenkfeiern. Das nützt niemandem.
Dafür hat aber der Abbas dann 340 Millionen Euro zugesichert bekommen. Und da er einfach mal 50 Holocaust behauptet hat von Israel, sind das 6,9 Millionen Euro pro behaupteten Holocaust. Das war für den Abbas schon Schnäppchen.
Ja, ich habe deine Rechnung schon gelesen auf Achgut, wie du das ausgerechnet hast. Das ist sehr witzig. Ja, das hat sich gelohnt. Gut, die 340 Millionen waren ihm vorher schon zugesichert. Das war vorher schon abgemacht. Aber er hätte auf jeden Fall dieser Auftritt von Abbas, das war natürlich dann in dem Augenblick überraschend für ihn, aber er hätte auf jeden Fall reagieren müssen. Und das stimmen dann einfach die Reflexe nicht. Ja, also wenn das in meiner Gegenwart oder in Gegenwart von jemand, der seine Sinne beisammen hat, gesagt worden wäre, da hätte man spontan widersprochen. Aber das war bei ihm nicht da. Also der Reflex war nicht da. Und da kann man drüber nachdenken, warum nicht? Ja, wie ist eigentlich der Mindset von Menschen, die dann keinen Reflex haben in dem Augenblick.
Aber warum fehlt es dann an diesen Reflexen, wenn man doch so lange und so nachhaltig gedacht hat? Auch die Documenta, das ist ja unfassbar. Da kommt ja ein schlimmeres Bild nach dem anderen. Und mittlerweile wird klar, dass da niemand diesen Reflex hatte zu sagen, okay, vielleicht ist das schwierig, Juden mit Schweinsnase und blutenden Zähnen zu zeigen, die irgendwelche Leute töten. Warum war der Reflex nicht sofort da?
Ja, weil man eben doch irgendwo tief im Innern immer noch antisemitisch ist. Ja, das ist das Problem. Die Judenfeindschaft ist in der deutschen Seele offenbar nicht überwunden. Das zeigt sich am verqueren Verhältnis zu Israel. Man versucht das durch Reue, Rituale und Selbstbeschämungsübungen angesichts der Jubiläen, der Feiertage, dann irgendwie abzureagieren. Aber in Wirklichkeit ist das Verhältnis nicht okay. Also die Reflexe stimmen nicht. Man hat irgendwie immer noch zu den Juden ein verqueres Verhältnis, mal ganz offen gesagt.
Auf politischer Ebene oder in der Gesellschaft, im Miteinander? Weil das empfinde ich nicht so. Also ich finde, da sind wir unheimlich zusammengewachsen. Und gerade kann jetzt nur für den Teil sprechen, den wir jetzt hier kennengelernt haben, konnten wir halt wirklich durch gerade dieses konstruktive Miteinander so viel bewirken und haben da überhaupt auch gar keine Barrieren oder Empfindungen, die Antisemitismus in irgendeiner Form darstellen würden oder abbilden würden. Ganz im Gegenteil, wir haben immer wieder gesagt, wenn so eine wie dieser Terroranschlag passiert, dann ist es in Israel eben so, dass der Staat in die Schuhe der Opfer tritt. Und das finde ich symbolisch eine ganz gute Beschreibung dafür, was der Staat dort tut für die Betroffenen. Und da ist man hier eben noch nicht so weit und versucht zwar alle Dinge möglich zu machen, aber ich glaube, das ist eher der Grund, nicht so reflexartig zu reagieren, weil man Angst hat, was Falsches zu sagen und dass es gleich zerrissen wird in der Presse und in den Medien, dass alle dann gleich wieder drauf rumhacken und dass man da eigentlich nicht mehr sich so in dem Meinungsbild leichtfertig äußert und einfach die Bedenken hat im Kopf, ich sage lieber nichts, um nichts Falsches zu machen, was natürlich in dem Moment nicht gut war und was eben dann den Effekt erzielte, den es gemacht hat, ja. Aber grundsätzlich würde ich das nicht so befürworten. Ich kann es halt nur von unserer Seite so sagen, wie das dort wahrgenommen wird und wie der Holocaust gedacht wird. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte auf Seiten Israels, ne?
Ja, aber Sie sitzen auch leider nicht in der Regierung. Ja, ja. Wenn Sie imstande waren, mit der israelischen Familie und israelischen Partnern gut zusammenzuarbeiten, dann gehören Sie zu den Deutschen, die offenbar kein Problem damit haben. Da gibt es viele. Ich weiß, dass es eine große Szene in Deutschland gibt, die pro-israelisch, auch pro-jüdisch eingestellt ist, aber die sitzt im Augenblick nicht in der Regierung. In der Regierung haben wir eher Kräfte, die aus der Linken, die einen linken Antisemitismus gepflegt haben, den sie immer verstecken konnten unter Antikolonialismus, Antiimperialismus, Antizionismus, also unter vorgeblich gutmenschlichen Motiven. Aber in Wirklichkeit, wie sich dann zeigt in so einem Augenblick, Documenta oder Abbas Auftritt im Bundeskanzleramt, ist das eine Form von Antisemitismus. Ich muss sagen, dass ich der jetzigen Bundesregierung zutiefst misstraue, was das betrifft.
Frau Passin, was Sie gerade angesprochen haben, ist vielleicht ein Wunderpunkt auch in dem deutschen Selbstverständnis, nämlich diese Angst, im Moment der Trauer etwas Falsches zu sagen, das dann medial auseinandergenommen werden könnte. Und wie pervers ist das eigentlich? Denn Trauer ist sowieso schon Ausnahmezustand. Wenn es dann auch noch eine Trauer ist, in so einem katastrophalen Umfeld wie einem Terroranschlag, ist es doch absolut unmenschlich, den Trauernden vorzuwerfen, was sie in dem Moment ihrer Trauer sagen. Ein Beispiel: Wenn mir jemand von seinem sexuellen Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche erzählt, dann rege ich mich nicht darüber auf, dass er die Christenheit und die katholische Kirche in der Luft zerreißt und vielleicht sogar heftigst beleidigende Worte benutzt. Und es ist doch nicht verwunderlich, dass in Anbetracht eines islamischen Terroranschlags vielleicht Dinge über den Islam gesagt werden, die nicht wirklich freundlich sind. Aber gehört es nicht dazu, dass wir uns die Wut, den Zorn der Opfer anhören, gerade in dem Moment der Trauer, und uns nicht Gedanken machen über irgendwelche religiösen oder anders gearteten Ideologien, die sich dann durch diese Trauer vielleicht beleidigt fühlen könnten?
Ja, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man gerade für das Gedenken diese Religionen auch einfach mal ausschließt, weil das den Betroffenen vom Leid gleich ist. Also ob das jetzt ein Anschlag war von einem Rechtsterroristen, ob das Linksterrorismus war oder wie in unserem Fall dieser Terroranschlag von einem Terroristen, der ideologisch so geprägt war, dass er einfach die Tat umsetzen musste, in welcher Form auch immer, ist erschreckend. Aber was das Gedenken betrifft, sind die Leiden gleich. Und ich finde, da sollte man eben nicht diese Dinge in den Vordergrund stellen, weil wir halt gemerkt haben, wenn wir uns eben auch austauschen mit Betroffenen im Ausland, sei es Deutsche, die im Ausland getroffen worden sind, die hier keine Berücksichtigung finden oder nicht diese Aufmerksamkeit, wie wir sie geschafft haben, zu erreichen, sprich Tunesien oder Ägypten, dass dort Anschläge stattfanden, wo wir hier überhaupt keine Kenntnis von haben oder was hier untergeht, die aber genau den gleichen Anspruch an sich haben. Was ist denn mit meiner Familie? Was ist denn mit meinem Angehörigen? Wie kann dem gerecht gedacht werden? Und da ist eben der Staat wirklich gefragt, um sofort zu reagieren und da wirklich auch proaktiv auf die Familien zuzugehen und in dem Fall meinetwegen auch so ein Gremium einzurichten oder eine Kommission, die sich halt wirklich explizit um diesen Fall bemüht und dann eben auch zeitlebens begleitet. Und das ist eben der Punkt, dass man immer denkt, das ist begrenzt oder das ist nur für einen bestimmten Zeitraum wichtig, dass man Familien unterstützt und Hinweise gibt, Informationen zuspielt, beziehungsweise auch Dinge übermittelt, die sich entwickelt haben, die man nutzen kann. Und das baut sich gerade erst alles wieder so auf. Das heißt, es gab schon mal Bemühungen, gerade was die im Ausland betroffenen Angehörigen betrifft, angeht. Aber das ist dann irgendwann eingeschlafen, weil man das nicht mehr weiter verfolgen konnte, weil die Politik da einfach wirklich zu schwerfällig ist. Und durch diese Möglichkeiten, die man eigentlich hätte und sie nicht ausnutzt, weil es dann immer wieder diese unterschiedlichen Einstellungen und Meinungen gibt, das steht sich im Weg und macht es deswegen einfach zu schwierig, was eigentlich selbstverständlich sein müsste. Und die Diskussion müsste man vereinfachen. Die Frage ist nur, wie man es macht. Ich bin nicht in der Politik, aber deswegen haben wir uns bemüht, uns immer mit denen an einen Tisch zu setzen und auch wirklich alle Ebenen aufzusuchen und auch in meinem Fall wirklich auch zu jeder Partei hinzugehen, in jede Fraktion und mit jedem zu sprechen, der da an einer Stelle sitzt, wo er Entscheidungen treffen kann. Und das Bemühen auch um diesen nationalen Gedenktag für Opfer von Terrorismus ist ein riesengroßer Schritt, der jetzt hier erreicht wurde, mit wirklich sehr viel Nachdruck, aber jetzt auch endlich mit dieser Erkenntnis, dass man das braucht hier in Deutschland.
Frau Passin, Sie sagen, es könnte hilfreich sein, die Religion aus dem Gedenken auszuklammern. Aber Chaim, wie sieht das in Israel aus? Weil so wie ich das Land wahrnehme, gehört Religiosität dort zum gesellschaftlichen Alltag und ist selbstverständlicher Teil der Trauer. Oder sehe ich das falsch?
Ja, das fängt mit der Beerdigung an, die ja in Israel gar nicht anders stattfinden kann. Also ich wüsste von keinem Fall, Terroropfer werden selbstverständlich religiös beerdigt, also von einem Rabbiner, und da wird Kaddisch gesprochen am Grab und so weiter. Also das sind einfach so selbstverständliche religiöse Gewohnheiten, dass da niemand einen Zweifel hat. Also das wird hier einfach so gemacht. Und dadurch in diesem Fall und in vielen anderen, ja, natürlich kann man sagen, dass Religion hier viel mehr in den Alltag eingebettet ist. Das ist viel selbstverständlicher. Das ist keine aus dem normalen gesellschaftlichen Leben ausgesparter Bereich. Und deshalb spielt es dann auch eine Rolle bei der Terrorbewältigung, dass eben die religiösen Rituale eingehalten werden. Aber ansonsten ist das jetzt nicht das Vorrangige, sondern wie die Politik damit umgeht. Und das ist eben vollkommen anders als in Deutschland. Hier werden die Verwandten, also die Eltern, das sind ja bei uns auch meist jüngere Terroropfer, weil die, also damals zum Beispiel bei den Busanschlägen traf es ja vor allem immer junge Leute, Soldaten und Schüler und so weiter. Sofort geht der Premierminister, der Staatspräsident, alle Minister, die irgendwie verfügbar sind, in eine der Familien, um dort Schiewe zu sitzen. Also das ist auch wieder ein religiöses Ritual, das so selbstverständlich ist, dass man da gar nicht drüber nachdenkt, dass eine Woche Trauerzeit ist, dass eine Woche getrauert wird. Und dann gehen die Politiker auch in die Häuser dieser Familien sofort. Und die Verletzten werden in den Krankenhäusern besucht, vom Staatspräsidenten, vom Premierminister. Das vermisse ich in Deutschland. Also in Deutschland war doch eine Tendenz, das irgendwie zu vertuschen. Ist Angela Merkel zu irgendeiner Familie der Getöteten vom Breitscheidplatz ins Haus gegangen und hat dort getrauert mit der Familie? Das ist
der Vorwurf, den wir eben auch gemacht haben, dass dies eben nicht erfolgt ist, dass die Erwartungshaltung schon da war. Egal, ob das jetzt Frau Merkel gewesen wäre oder Herr Gauck oder wer auch immer, hier auch in Berlin, hätte man als Bürgermeister das selbstständig auch regeln können, indem man einfach gesagt hat, gut, ich verlasse jetzt vielleicht auch mal mein politisches Amt und gehe dahin als Mensch.
Egal, selbstverständlich, selbstverständlich. Das wird hier in Israel von den Politikern erwartet. Also ein Politiker, der das nicht macht, der verliert hier sein Gesicht. Das ist selbstverständlich, dass der Premierminister mindestens eine dieser Familien, wenn nicht drei oder vier, besucht. Und da opfert er einen ganzen Tag und fährt durchs halbe Land. Also das ist selbstverständlich.
Ja, oder eben auch bei diesen Trauerfeiern, in Anführungszeichen, oder Beisetzung. Trauerfeier hatte mal sowas, so negativ besetzt, das Wort. Ich meine jetzt Beisetzung, dass man da schon die Erwartung hatte, dass jemand dabei ist, der sagt, gut, ich bin jetzt der Vertreter der Bundesregierung Deutschland, ich stehe Ihnen bei und ich verbringe jetzt diese Zeit mit Ihnen. Dann hätte man auch ein ganz anderes Gefühl innerlich und kann ganz anders damit umgehen. Aber so ist man immer in dieser Verteidigungshaltung und denkt, der Staat und die Regierung, die sind gegen einen und wollen gegen einen agieren und machen Dinge, die wir eigentlich nicht wollen und klammern uns eher aus oder wollen uns nicht. Wir rennen ja nicht mit einem T-Shirt draußen rum, wo draufsteht, ich bin ein Opfer, oder will so in der Publicity stehen. Man ist ja eher in so einem geschützten Raum und möchte da bleiben, wenn man das nicht so erfahren hat. Und ich glaube, da kann man viel, viel verändern, was sehr leicht ist, aber da ist es eben immer wieder so die Frage, warum ist es so? Warum reagiert Deutschland so schwerfällig? Und wir sind einfach die größten Verlierer im Kampf gegen Terrorismus und das muss man auch anerkennen. Und gerade bei dieser Dimension ist es so wichtig, dass man es tut. Und dadurch, dass eben auch viele unterschiedliche Familien aus vielen Ländern bei einem Terroranschlag dabei sind, ob jetzt in der Vergangenheit, bei unserem oder bei künftigen, ist es eben schwierig, gerade auch für ein Gedenken eine Möglichkeit zu finden, die alle Bedarfe abdeckt oder denen allen gerecht werden. Das ist wirklich schwierig und ich glaube, dass es einfacher wäre, wenn man das dann wirklich in den Hintergrund schiebt, das anerkennt, wie das eben jedes Land für sich auch vor Ort umsetzt und dass man das dann in dem Land, in dem das passiert, versucht, neutral und loyal damit umzugehen.
Was in Deutschland an Empathie fehlt, nimmt die Bürokratie mit ganzer Macht ein. Frau Passin, als ich mich im Vorfeld über Sie informiert habe, musste ich mit Erschrecken lesen, dass man Ihnen kurz nach dem Anschlag bereits Rechnungen zugeschickt hatte. Und zwar noch bevor Sie überhaupt irgendwelche offiziellen Beileidsbekundungen erhalten hatten. War das wirklich so?
Also das war tatsächlich so. Ich konnte selbst meinen Augen nicht trauen, als ich diese Schreiben vor mir habe liegen sehen, dass diese Untersuchung von der Gerichtsmedizin als Rechnung an die Familie kam. das zu bezahlen. In dem Fall hatte das Herr Zokos von der Gerichtsmedizin der Charité nicht selbst verursacht, aber das waren Prozesse, die halt immer so liefen. Das ist in dem Fall so gelaufen, aufgrund wahrscheinlich auch dieser Weihnachtszeit, dass das eben nicht speziell untersucht oder kontrolliert wurde, was da eigentlich für Abläufe nicht so stattfinden sollten, wie sie halt vorher umgesetzt worden sind. Und die Dinge dürfen dann in dem Fall wirklich nicht so passieren. Da muss man einfach dabei sein und auch genauestens gucken, wer denn jetzt hier eigentlich welche Rechnung bekommt und ist das überhaupt menschlich vertretbar. Ja? Und das sind alles Dinge, die dann so zusammenkommen, an eben schlechten Umgang, und die Dinge werden so nicht mehr passieren. Zumindest hat man uns das versprochen. Das betrifft auch Begutachtungen, nicht das Gutachten an sich, aber wenn jetzt Bewertungen stattfinden und man als Betroffener eingestuft werden soll in diesem Gesetz, welches dahinter steht, dem Opferentschädigungsgesetz, in welcher Form man geschädigt ist, was an sich schon ein Unding ist, und man dieses Gutachten auch sehen möchte, muss man für diese Kopie auch noch Geld bezahlen, dass die einem zugesandt wird. Also es sind umständliche behördliche Vorgänge, dass man über den Anwalt, über den Opferbeauftragten, der auch aufgrund unserer Aufforderung dann auch für den Bund und für die Länder von Deutschland eingesetzt wurde, anfordern kann, um das dann eben auch selbst lesen zu können, was da eigentlich überall geschrieben wird. Ja? Und diese Dinge funktionieren in Israel einfach ganz anders. Da weiß man gut, es ist ein Terroranschlag passiert und sofort haben die Betroffenen den entsprechenden Zugang zu den Leistungen, die es auch umfasst, ohne dass man sich jetzt überprüfen lassen muss und diesem ständigen Prozedere unterzogen ist. Und das ist das, was die Leute im Nachgang noch kränker macht und verrückt macht und dann irgendwann wirklich nicht mehr bereit sind, das zu tun, weil sie die Nerven dafür einfach nicht mehr haben und das auch so unverständlich ist und man dann natürlich frustriert ist und diesem Frust irgendwo Luft lassen will und dann natürlich solche Situationen kommen, dass man sich dann so äußert, was auch wichtig ist, dass man das mal macht, um sich Luft zu verschaffen. Leider erreicht man damit halt nicht viel, außer eben diese Aufmerksamkeit. Ja, das ist eben immer das Problem dahinter.
Ich bin offen gesagt schockiert, das zu hören, dass man ihnen da Rechnung zuschickt. Ich habe sowas hier in Israel noch nie gehört, dass die Angehörigen.
Also nicht für das Gutachten an sich.
Gut, überhaupt, dass man in diesem Augenblick der Trauer, da spielt dann vielleicht auch das Religiöse eine Rolle, dass man sowieso die ersten 30 Tage die Familie völlig unbehelligt lässt mit solchen Dingen. Rechnungen werden meines Erachtens überhaupt nicht erhoben bei Terroropfern. Das nimmt der Staat auf sich. Der Staat fühlt sich verantwortlich für den Terror. Das ist der generelle Unterschied zu Deutschland. In Deutschland werden im Grunde die Opfer zu Schuldigen gemacht, wenn man genau hinschaut. Die Opfer haben den Fehler gemacht, an dem Tag auf diesem Platz oder in diesem Kaufhaus zu sein. Hier in Israel nimmt der Staat die Haftung. Der Staat ist in Haftung für den Terror. Der Staat ist verantwortlich dafür, den Terror abzuwehren, den Terror zu verhindern. Gut, da gibt es nun endlose Streitereien, wie man das am besten tut. Da gibt es verschiedene politische Richtungen mit Friedenspolitik oder anderer Politik, wie man den Terror insgesamt verhindern kann. Aber der Staat fühlt sich dafür verantwortlich und der Staat bezahlt dann auch dafür. Das ist im Grunde ungeheuerlich, überhaupt die Angehörigen von Opfern eines Terroranschlags mit Rechnungen zu behelligen. Sowas habe ich hier noch nie gehört. Hier gilt den Familien von Terroropfern die Solidarität des ganzen Landes. Sie werden eher noch mit Geschenken überhäuft. Ja, das hält noch viele Jahre an, möglicherweise lebenslang, dass man vielleicht sogar bei der Aufnahme an der Universität begünstigt wird oder solche Dinge, wenn man Angehörige in einem Terroranschlag, das wird auch immer wieder erinnert. Diese Familien sind namentlich bekannt. Immer wieder wird erwähnt, dass diese Familie damals in dem Anschlag ihren Sohn verloren hat oder so etwas. Diese Leute werden hochgehalten, werden hochgeachtet, hochrespektiert für das Opfer, das sie leider bringen mussten, aber nicht so behandelt, dass man ihnen noch Rechnung schickt und sie Haftung
nimmt. Ich glaube, daraus hat man auch gelernt, das hat man verändert und ich hoffe nicht, dass es nochmal passiert. Also Das sind Dinge, die dürfen so nicht laufen und da muss man halt wirklich vorher überlegen, wenn man sowas in der Hand hält, ob man das unterschreibt oder ob man es einfach so ausschickt, ja. Und natürlich hat der Staat da seine Verpflichtung zu tragen. Und das ist eben das, was ich noch bedauere, was nicht so läuft, eben diese zeitliche Eingrenzung. Ja, man denkt, dass das die Trauerarbeit und dass dieser Verlust zeitlich einzugrenzen sei, dass man das eben ein Leben lang mit sich rumträgt. Das ist eben eine Sache, die ich auch immer wieder betone, dass das nicht weggeht, dass das nicht vorbei ist und dass das auch immer im Hinterkopf sitzt und man davon nicht loskommt. Und genau aus diesem Grund ist es auch so wichtig zu wissen, dass der Staat für einen da ist und dass man sich eben darauf verlassen kann und nicht, dass man dann eben immer um alle Dinge fragen muss. Das muss selbstverständlich sein. Und das ist etwas, wo Sie jetzt sagen, gut, wir haben jetzt eine Reform dieses Opferentschädigungsgesetzes, was ein guter Schritt ist, was jetzt allerdings auch mehrere Jahre wieder dauert, aber letztendlich mit juristischen Feinheiten wieder so ausgeklügelt wird, wo man wieder glaubt, wie sieht man da überhaupt durch als Nichtjurist und als Laie? Wie kann ich mich da durchfinden und durchfragen? Das ist unheimlich schwierig, wenn man das alles allein bewerkstelligen muss. Und da ist eben Hilfe von außen elementar und besonders wichtig.
Mein Mitgefühl, in Israel hätte man sie ganz anders behandelt. Das wissen Sie ja auch inzwischen.
Das ist unser Vorhaben, im November übrigens nach Israel zu reisen. Das war ja schon beginnend 2018 so, dass wir gesagt haben, wir möchten auch die Kreise der Familien kennenlernen,
toll, ja,
denen sie stammen, super, und eben auch, ja, besuchen. Wir haben das auch angefangen. Leider, wie überall, kam dann
Corona dazwischen,
es war alles gesperrt, es war nicht mehr möglich. Wir haben uns halt zuvor eben auch mit der Brandenburger Familie getroffen von Sebastian Berlin, der dort am Breitscheidplatz getötet wurde. Und es hat nochmal eine ganz andere Wirkung. Da war auch übrigens die israelische Familie dabei, auch auf dem Friedhof in Brandenburg mit dabei zu sein, in dem kleinen Rahmen, dass man das auch versteht und auch die Rituale versteht des anderen Landes, warum man eben so reagiert und warum die Dinge für uns auch so wichtig sind. Und deswegen ist es für uns immer ein Ziel gewesen, auch nach Israel zu kommen, um dort eben auch die Möglichkeiten kennenzulernen und auch die Gesetze besser zu verstehen, um die Rituale kennenzulernen. Wir sehen ja auch hier, dass immer die kleinen Steine auch auf die Stufen gelegt werden, sich auch viele Israelis dort...
Ach, tatsächlich, ja, am Breitscheidplatz.
Ja, ja, am Breitscheidplatz.
Werden Steine auf die Stufen gelegt.
Genau.
Ja, toll, ja.
Was allerdings nicht so schön ist, dass es immer wieder dazu kommt, dass die Fotos gestohlen werden und wegkommen vor Ort. Auch oft kurz nach dem Gedenken, dass die Bilderrahmen immer wieder verschwinden, ob das jetzt Trophäen sind oder ob das Dinge sind, die dann dort bewusst weggenommen werden. Ich weiß es nicht. Wir haben schon oft genug auch Strafanzeige stellen müssen, weil wir uns das einfach nicht gefallen lassen wollen, weil das auch nicht geht. Das ist im Zentrum Berlins, das ist eine Gedenkstelle, die muss auch so behandelt werden. Auch da ist größter Respekt gefragt. Aber
man da nicht einfach einen Polizisten in die Nähe stellen, der da einen Blick drauf hat?
Naja, es gab da schon oft Begehungen und auch Treffen mit dem zuständigen Polizeirevier, dass es eben auch bei denen so ist, dass die das Blick haben und dort auch Wache stehen, aber die können das ja nicht 24/7 gewährleisten. Da ist ja auch so viel Publikumsverkehr. Das funktioniert an der Stelle dort nicht. Wenn es jetzt so ein eingegrenzter Bereich wäre, wie zum Beispiel in Nizza, das Memorial für die Nizza-Getöteten, dann hat das nochmal eine anderen Raum, der geschützt.
Und auch eine gewisse Scheu, dass man das Gefühl hat, man kann da nicht einfach hingehen. Und,
genau,
der ist, und das sicher, kann man in Berlin nicht machen?
Das ist offen. Das ist ja diese Gedenkstätte dort an den Stufen vor der Gedächtniskirche. Es war damals im ersten Jahr ein unheimlich langer Prozess mit einer Wettbewerbsauslobung und einer Ausschreibung für ein entsprechendes Architektenbüro, die dann eben...
Ja, und wenn man da einfach ein Eisengeländer, Metallgeländer rummacht,
nee, das wäre schon... Nee, das ist nicht alles so einfach, weil da spielen Statiker eine Rolle, Denkmalschutz, der Bezirk.
Na gut, ich sage nichts weiter.
Okay. Ja, zu viele Gründe, was es einfach alles immer so kompliziert macht, ja. Da sind so viele
Deutsche sind furchtbare Umständskrämer, gerade in solchen Dingen, wo man nach dem Herzen gehen müsste, sage ich jetzt mal.
Ja, Ja, deswegen habe ich auch schon angeregt, so wie es auch in Spanien umgesetzt wurde, dass es doch auch für alle eine zentrale Stelle geben sollte. Das wäre so ein Wunsch oder auch ein Museum eben für die Opfer von Terrorismus, dass man derer dort gedenken kann, dass man auch einen Ort hat, der auch gerade eben für Schüler, für Interessierte ein Ort sein kann, wo man sich darüber auch aufklären lassen kann, wo es eben auch Führungen gibt und Erläuterungen, wo man derer auch gedenken kann und nicht nur der Opfer jetzt vom Breitscheidplatz, weil es natürlich für die, die jetzt keinen Ort haben, wie diesen, die ähnlich getroffen sind von anderen Terroranschlägen, da gibt es nichts. Und das ist deren Anliegen genauso, trauern zu wollen, ja, unabhängig von dem von der eigenen Stätte, die man da so hat, für seine Angehörigen. Aber gerade diese offizielle Anerkennung ist eine unheimliche Genugtuung, die man auch braucht. Ja. Und dieses, es ist eben ein Vorhaben. Ich weiß, dass es viele Jahre braucht, aber ich bin da eigentlich ganz optimistisch, weil der nationale Gedenktag, der war auch ein Riesenschritt. Das wurde am Anfang auch nicht gewünscht. Da hat man gesagt, es gibt einen Volkstrauertag, wo der Opfer der gefallenen Soldaten gedacht wird, in dem Fall auch der Terroropfer, aber das passt nicht mehr zusammen. Der Zweite Weltkrieg, finde ich, ist nicht zusammenzufügen mit den Opfern von Terrorismus. Es hat eben eine andere Bewertung zu bekommen. Und
ja, da muss man sich darauf einstellen, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist ja schon das Problem in Deutschland, dass man eigentlich die Gedanken scheut, dass es überhaupt Terroropfer gibt. Da haben sie schon ein Problem mit. Wir sind nun inzwischen daran gewöhnt, dass das im Grunde ganz traurigerweise eine Sache ist, die zum Leben hier dazugehört. Ich habe ja nun hier auch die schlimmen Zeiten miterlebt, die Intifada von 2000 bis 2005, als es wirklich täglich Anschläge waren, nicht, wo täglich ein Bus in die Luft flog. Und da habe ich gesehen, wie man hier mit der Sache umgeht. Also der Respekt vor den Menschen, die das betrifft, ist sehr groß und der bleibt auch. Und man lebt einfach damit, dass es das gibt. Das gibt es nun mal. Diese Leute sind im Land. Ich meine, man, auch wenn man den Islam kennt, weiß man, dass das Problem noch lange bestehen wird. Es wird immer militante Muslime geben. Die finden auch in ihren Schriften den Rückhalt, um so etwas zu machen. Die sind damit ganz einverstanden. Also es wird immer wieder Anschläge geben. Damit müssen wir einfach leben.
Das ist leider so, aber Politik, finde ich, im Terrorismus, das ist so ambivalent. Ja, man möchte frei sein, ohne dass man sich da in irgendeine Ecke gedrängt fühlen muss, ohne Einfluss. Und
naja, Sie erinnern an ein Problem. Das ist sozusagen die Sache. Deswegen macht man es Ihnen so schwer. Sie sind sozusagen peinliche Leute, weil sie an ein Problem erinnern. Das ist das Ganze. Und das ist hier nicht so. Also hier hat man das Problem angenommen. Nicht? Und das ist, was mich jetzt nach allem, was Sie sagen, so schockiert, dass man ihnen so viel Schwierigkeiten macht, dass sie sich ständig rechtfertigen müssen, dass sie in die Lage kommen, dass sie eigentlich noch behindert werden, statt gefördert. Also das darf auf keinen Fall so sein.
Ja. Also ich hoffe, dass sich das auch verändert. Das ist angekommen, glaube ich, an vielen Stellen. Und ich glaube, wenn man da so dieses Narrativ vorträgt, dass das auch bei den Abgeordneten Schwere auslöst und auch bedrücken. Das haben wir auch selbst feststellen müssen. Und ich glaube, wenn das auch mal so angekommen ist, dann wird es dann auch ein Umdenken geben, sodass man da schneller aktiv werden muss. Also das Bewusstsein ist da, der Wille ist auch da. Ich denke mal, dass dieses Konstrukt, wie eben Entscheidungen getroffen werden, hier sehr kompliziert ist. Und das ist das, was das immer so in die Länge ziehen lässt und so schwerfällig. Aber wichtig ist, dass man das eben auch gemeinsam entscheidet, dass man eben auch diese Möglichkeiten aus anderen Ländern mit einbindet und auch immer wieder vorträgt. Denn die Beständigkeit, die macht es dann eigentlich letztendlich möglich, dass das eingesehen wird. Und ich bin da auch in vielen Projekten schon auf der EU-Ebene tätig, gerade was Umsetzung von dem Europäischen Gedenktag betrifft oder jetzt am Sonntag der Internationale Gedenktag von Opfern von Terrorismus. Und da kann man immer wieder auch die Sichtweise des jeweiligen Landes hören, aber auch selber übermitteln. Und da hat man einen ganz guten Vergleich, wie es laufen kann und wie sich das auch jetzt in den letzten Jahren rasant zum Positiven verändert hat, dass man da nicht mehr das Wort Terrorismus einfach in die Ecke drückt oder sagt, das würde man damit zu sehr in den Vordergrund schieben und damit was Negatives.
Das ist absurd. Benennen. Also der Terrorismus ist da.
Der ist da und das muss man benennen.
Ja.
Und ich hoffe, dass das positiv umgesetzt wird, dass man eben da für die Betroffenen einfach anders die Möglichkeiten schafft, denen auch zu helfen und auch für sie da zu sein und nicht halt nur im bestimmten Zeitrahmen. Das ist immer wieder das Problem, ja, dass man vorgeschrieben bekommt, so in der Zeit müssen sie jetzt genesen sein, dann können sie im normalen Arbeitsalltag wieder Einzug nehmen und ja,
verrückt.
Ihren Beruf nachgehen. Das verändert sich eben alles. Der private Raum,
na klar, ja.
Der dienstliche Raum.
Stürzt das ganze Leben um, sowas.
Komplett. Ja. Also, und das erfährt man eben erst, wenn man leider selbst in diesem Kreis der Betroffenen drin ist, wie stark das einfach eben auch Einfluss nimmt. Ja. Auf der anderen Seite bewundere ich auch wirklich die Menschen und Personen, die da so stark sich engagieren und auch immer wieder darauf hinweisen und es auch wirklich sich zur Aufgabe gemacht haben, auch für die jeweiligen Länder, für die sie stehen, da was zu erreichen. Hier ist es eben doch etwas verstaubt, aber es wird. Die Hoffnung habe ich einfach.
Ich wünsche Ihnen da viel Erfolg und ich kann Ihnen nur sagen, das ist eine Arbeit für die Zukunft, die Sie machen. Also das Problem wird noch lange bestehen.
Auf jeden
super,
Fall.
Super, dass Sie das machen. Ich wünsche Ihnen alles Gute auch für die Israel-Reise. Hier werden Sie auf viel Verständnis treffen, ja. Das ist klar.
Frau Passin, Chaim, ich bedanke mich für dieses tiefe, wichtige und ehrliche Gespräch. Und ich werde die heutige Ausgabe nicht mit Musik beenden, sondern mit der Nennung der Namen von den Menschen, die bei dem Anschlag in München 1972 und bei dem Anschlag in Berlin 2016 ermordet wurden. Mögen die Opfer nie vergessen werden. David Mark Berger, Zev Friedmann, Josef Gutfreund, Elisar Halfin, Josef Romano, Amisur Shapira, Kehat Schor, Mark Slavin, André Spitzer, Jakov Springer, Moshe Weinberger, Anton Fliegerbauer, Anna Bagratuni, Georgi Bagratuni, Sebastian Berlin, Nada Schismar, Fabrizia Di Lorenzo, Dalia Eliakim, Christoph Herrlich, Angelika Klösters, Dorit Krebs, Lukas Orban, Peter Völker, Klaus Jakob.